die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Heute in der Sprechstunde die Autoren Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschel. Die beiden haben viele erfolgreiche Kinderbücher geschrieben. Gerade erscheint der 12. Band der Reihe Die Nordsee-Detektive. Wie die beiden als Paar zusammenarbeiten und 200 Lesungen pro Jahr bewältigen, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, dann erstmal ganz vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, eine gute halbe Stunde mit uns da zu sprechen über die Nordsee-Detektive und überhaupt euer Schreiben. Mhm. Ja, ich würde gerne fragen, wie ihr begonnen habt mit der Zusammenarbeit. Also ich weiß nur 4 Bände Das magische Abenteuer, bevor das dann mit Erstlesebänden, Bilderbüchern und so weiter. Wie ging das los, dass ihr gesagt habt, das könnten wir eigentlich zusammen machen?
Also ich schreibe ja sehr, sehr viel. Und leidenschaftlich gerne. Und das ist eine sehr einsame Tätigkeit. Wenn ich das mache, bin ich durchaus glücklich. Ich sitze in der Ecke und schreibe. Und wenn man mich lässt, mache ich auch überhaupt nichts anderes. Aber mit Bettina zusammenzuschreiben, ist natürlich auch ein Schritt aus dieser Einsamkeit raus. Und wenn wir das gemeinsam machen, das ist für mich wie ein Tanz, weißt du, wie ein großes, schönes Spiel. Und Bücher sind ja sowieso dialogisch. Also das hat ja sowieso was mit zwei zu tun, weil man lässt ja immer Leute miteinander reden.
Um beim Tanzbild zu bleiben, also einer führt und der andere wird geführt und dann kann man aber vielleicht auch wechseln bei euch.
Oder ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Ja. Nein. Also ist es so, als ich Klaus-Peter kennenlernte, war ich ja noch in meinem Erstberuf. Mhm. Ich habe zwar schon Kunst gemacht, ich habe Lieder für Kinder geschrieben, habe 10 Jahre lang in einer Kinderliederband gespielt mit Kolleginnen und Kollegen. Ich komme aus dem sozial-heilpädagogischen Bereich, ich bin ursprünglich Erzieherin. Und habe in der Heilpädagogik gearbeitet, also mit sprachentwicklungsverzögerten Kindern und mit entwicklungsverzögerten Kindern. Und die Lieder, ich habe also damals schon geschrieben, Lieder und Geschichten, aber eben erstmal für meine Arbeit und dann eben in meiner Band. Und ich hatte auch schon eine Veröffentlichung, aber das war eigentlich für mich erstmal dieser Ansatz des Förderns. Und es hat fantastisch funktioniert, also über diese Musik und über die Rollenspiele und über die Geschichten und über das Dialogisieren eben in der Gruppe konnten Kinder sich wunderbar entwickeln. Und ich habe dann angefangen, eben auch längere Geschichten zu schreiben, Musicals zu schreiben. Und als ich dann Klaus-Peter kennenlernte, hat der sich, also ich hätte mich, glaube ich, nie getraut von mir aus, also erstmal so einen Verlag anzuschreiben. Also ich hatte schon den Traum, so damit was zu machen, aber ich glaube, ich habe diesen Impuls, ich hätte mich das nicht getraut, sagen wir mal so. Also
man so ein richtiger Verlag.
Ja, so, also da hatte ich schon ziemlich Respekt vor und habe mir das auch damals nicht so wirklich zugetraut. So. Und Klaus-Peter, als ich ihn dann kennenlernte, hat er sich meine Texte angeguckt und meine Lieder und hat eben das Konzept, was ich da so hatte, fand er sehr, sehr schön. Und da war ich erstmal völlig fertig, als er sagte, Mensch, du kannst was. Und ich so, was, ich und so. Also es war eigentlich für mich eher erstmal so, dass er mehr an mich geglaubt hat, als ich an mich selber. Und ja, und das war eigentlich so für mich erstmal so für mich war das erstmal so wie so ein Lottogewinn. Also, dass er dann ganz doll an mich geglaubt hat.
Und Klaus-Peter hat sich die Texte sozusagen angeguckt und Klaus-Peter, ja, du hast dann schon sozusagen das literarische Talent darin entdeckt und aufgespürt.
Ich habe gedacht, boah, die hat was drauf und das ist so, das hat mir sehr gefallen. Und dann gab es eine wunderschöne Geschichte, wie ich gesagt habe, Bettina, hör mit deinem Beruf auf, Erzieherin, und setz dich hin, du bist Künstlerin, schreib deine Sachen. Und dann hat sie die tolle Frage gestellt, und wovon soll ich dann leben?
Ja. Ja, natürlich,
und dann habe ich gesagt, von deiner Arbeit, Mensch, von was denn sonst? Und so ist es ja auch gekommen, aber am Anfang war das natürlich...
Ja, ich hatte ja eine feste Arbeitsstelle und das war ja alles gar nicht so einfach. Und ich habe gedacht, oh Gott, was traut dieser Mann mir alles zu? Also und dann hat sich das aber so, ich habe auch viel gelernt, also auch dann für meine eigenen Bilderbücher, für meine eigenen Reihen. Also es war und ich habe auch Kurse besucht bei ihm. Ich weiß ja, ihr sprach gerade von einem Seminar, Schreibseminar, das habe ich dann auch gemacht. Ich bin also quasi mit einem Filmstoff in die Kurse rein, also in diese, ich bin mehrmals mit dem gleichen Stoff, mit so einem Kinderfilmstoff in die Kurse rein und habe tatsächlich eine Förderung dann bekommen, der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Also das war mein Start eigentlich dann. Und wir haben das in der im Seminar dann immer wieder aufs Neue bearbeitet und dann bin ich durchgekommen. Also das war schon...
Ja. Klingt das für mich so ein bisschen wie zwei Ecken in dem Haus, in der Wohnung. Ja. Also in der einen Ecke schreibt Klaus-Peter Wolf und in der anderen Ecke hat er gesagt, nee, du kannst auch schreiben. Du kannst das, du hast Ideen, das ist dann die andere Ecke, aber da fehlt mir, da fehlt jetzt noch dieser Schritt zum Etagen, Zusammenschreiben.
Ach, Etagen. Ja, da hat er dann wie, und da hat er gesagt, komm, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm gemeinsam zu schreiben. Ich so, echt? Oh, und so. Also, das war schon sehr, 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 sehr besonders für mich damals. Und das haben wir dann gemacht. Das erste Buch war, was war das denn? Anna im Land verkehrt herum, glaube ich. War das nicht das erste Buch?
Ja, wir haben mehrere Projekte. Gleich, aber.
Ach nee, Moment. Keine Angst vorm Schulgespenst.
Ja, genau, das gibt es schon ewig nicht mehr.
Oh, das war das erste Buch gemeinsam.
Und dann Anna im Land verkehrt herum. Und dann kamen viele andere Projekte und Bücher. Ja, und wir haben nie aufgehört. Wir waren auch erst bei verschiedenen Verlagen, auch für Bertelsmann und für Gerstenberg.
Ja.
Für Schneider.
Mhm, ne, so, das magische Abenteuer.
Ja, es gab verschiedene Häuser, für die wir geschrieben haben. Und irgendwann dann, als sich aus der Arbeit heraus entwickelt hat, dass wir auch ein Paar waren, dann und wir an der Nordsee unser Zuhause gefunden hatten. Vorher hat Bettina ja in Franken gelebt und ich in Westerwald beziehungsweise in Köln. Und als wir dann an die Nordsee gezogen sind, war irgendwann bei einem langen Spaziergang am Deich, kamen dann so langsam diese Ideen, hier etwas anzusiedeln und hier was zu machen. Und ganz viel hat Bettina dann die kleine Emma übernommen in den Diskussionen und ich mehr den Lukas. Und dann wird dann da so ein besonderes Spiel raus, weißt du? Wenn jeder versucht, für seine Person, für seine literarische Figur besonders viel rauszuholen, dann werden die Dialoge ja besonders spitz.
Wenn man sich die Eltern anguckt, dann ist es ja auch so, Papa Mick schreibt Bücher, Mama Sarah ist Schauspielerin und Sängerin, wo man denkt, das hat doch
jetzt auch zugeordnet.
Ziemlich viel mit euch zu tun, nehme ich an.
Ja, klar. Natürlich, dann geht das ja auch viel leichter, weißt du? Und Papa Mick ist am Anfang ein ganz erfolgloser Schriftsteller. Und die Mama muss die beiden, also die Sarah muss sie irgendwie durchbringen mit ihrer Schauspielerei, weshalb die arme Frau Shampoo-Werbung macht. Und das läuft ihr dann in den Büchern immer mal wieder nach, dass Leute kommen und sagen, ich kenne sie als Schauspielerin. Und dann haben die immer die Shampoo-Werbung gesehen.
Was diese Zeiten kennst du ja auch, wo du warst ja nicht von Anfang an berühmt. Du musstest auch erst harte Durststrecken durchmachen. Also es ist dir schon auch vertraut, diese Situation.
Natürlich, deshalb können wir das auch gut erzählen. Und dass einem dann trotzdem die Kunst so wertvoll und so wichtig ist, dass man die Schwierigkeiten in Kauf nimmt und dann eben kein Auto hat oder ein altes, kaputtes, aber seinen Traum lebt und sein Ding macht. Und das ist so, was aus all dem auch ausstrahlt, glaube ich, dieses macht euer Ding, glaubt an euch selber. Und das tut vielen Menschen gut.
Jetzt sind ja nicht nur die Figuren euch zugeordnet oder auch in den Elternfiguren gewisse Ähnlichkeiten. Ja. Ja. Da jetzt spielt ja auch euer Lebensort eine ganz große Rolle in den Büchern, sowohl bei den Nordsee-Detektiven als auch bei den Ostfriesen-Krimis von dir. Wie ist das denn gekommen, dass man diese, also ihr seid ja beide dann, hast du ja gerade gesagt, ihr seid ja gar keine echten Ostfriesen, ihr seid ja Zugezogene.
Und ja, da hat man aber ja Vorteil. Mhm. Das ist unser Vorteil, weißt du, weil es gibt viele wunderbare ostfriesische Autoren, aber uns, weil wir von außen kommen, fallen Sachen auf, die merken die gar nicht. Mhm. Aber uns fällt das als besonders auf und wir können das erzählen. Und das ist, glaube ich, der Blick von außen, wenn man innen drin ist, der macht es besonders. Weil die meisten Menschen sehen Ostfriesen und Ostfriesland von außen. Die wenigsten sind wirklich von dort. Ja. Und die Bücher sind ja in zig Sprachen übersetzt. Mhm. Es gibt die ja in Türkisch, jetzt haben wir Georgisch gerade bekommen.
Mhm. Russisch, ne?
Russisch, Chinesisch, Vietnamesisch. Es sieht auch toll aus, dann das zu sehen. Ne?
Ist dann jeweils ein anderes Cover?
Nein,
nee, das übernommen. Ist alles original.
Nein, es kommt wird komplett übernommen. Ja. Also es ist vielleicht ein Softcover, die Ausstattung ist ein bisschen anders, aber die Covers sind genauso von Franziska
Harvey. Auch. Genau. Also da ist da wird nichts dran rum.
Und die werden komplett übernommen. Also die sind auch begeistert von den Illustrationen. Ne? Franziska Harvey macht es ja seit Anbeginn und das kommt auch einfach insgesamt gut an, dieses Paket.
Ja.
Ne?
Und auch so dieses Gefühl, du hast jetzt die Bücher in der Hand und wir können weder kyrillische Schrift lesen, noch die chinesische oder so. Und du kannst es gar nicht mehr lesen. Wir können unsere eigenen Namen nicht lesen. Wenn da nicht ein Foto von uns wäre, wüssten wir gar nicht. Ne? Und das hat schon was. Und die Kinder, die das dann lesen, die wissen doch vermutlich überhaupt nicht, wo Ostfriesland ist oder waren da auf jeden Fall noch nie. Und trotzdem haben diese Figuren aber etwas Faszinierendes für sie und vielleicht auch die Landschaft und Ebbe und Flut.
Ja, und dadurch, dass wir da wohnen, leben, wir kennen natürlich die Atmosphäre, wir kennen uns da aus. Also das ist schon von Vorteil, wenn man weiß, wo was ist und was ist jetzt Fiktion und was ist jetzt echt. Die Kinder wohnen ja in dieser Villa. Jansen direkt in der Tunnelstraße. Die Tunnelstraße gibt es wirklich. Das Lied ist ja verfilmt, das haben wir dann gedreht in der Stadt, haben wir die Villa genommen, die in der Stadt existiert. Also man kennt sich aus und das hat natürlich dann auch, das spiegelt sich in den Büchern, denke ich, dann auch wieder, dass man weiß, wie was riecht, wie was schmeckt.
Ja, und
was
ganz ist, viele schreiben uns ja dann, das gibt's ja wirklich, wir waren im Café Tenkate und der Jörg Tapper, den gibt's ja auch den wirklich.
Echt.
Dem Lange und Finger, na klar.
Lange und Finger gibt's nicht.
Und der signiert dann die Bücher und dem haben doch Lange und Finger die Hochzeitstorte geklaut und so. Und in der Tunnelstraße waren wir und wir haben die Villa Jansen gesucht und die ist ja ganz lang und so, ne, also die viele
ihr recherchiert aber Büchern auch, also jetzt für so einen Band wie Band 12, brandgefährlich zum Beispiel, habt ihr bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Norden euch nochmal ein bisschen aufgeschlaut, oder?
Ja, genau, wir sind dahin und haben den angerufen. Genau, und über Brandbeschleuniger. Und wir haben auch einen Besuch abgestattet in der Freiwilligen Feuerwehr. Wir waren da und haben mit dem Brandmeister dann auch wirklich den Nachmittag verbracht. Er hat uns viel erklärt, auch dass dieses Feuerwehrauto heißt eben Drehleiter, das wussten wir nicht. Also wir wollten auch, dass die Begrifflichkeiten stimmen, dass dann nicht irgendeine, dann auch die Kinder kennen sich zum Teil ja ziemlich gut aus mit sowas, das sollte schon stimmen. Wie die Drehleiter zum Beispiel. Na, das ist das Feuerwehrauto, nennt sich Drehleiter. Und es ist einfach nicht nur eine Drehleiter, sondern das Fahrzeug heißt so. Und das sollte man wissen. Und der Brandmeister hat uns das alles erklärt. Und wir waren dann einen ganzen Nachmittag bei ihm, saßen auch in so einem Feuerwehrauto, hat uns durch das Gebäude geführt, sodass wir das dann auch möglichst eins zu eins beschreiben konnten. Und das war schon wichtig, ist schon wichtig.
Ja, und wir reden mit ihnen über ihre Einsätze und über ihre Sorgen und Probleme. Ich war dann Schirmherr beim Feuerwehrfest und dann hat sich rausgestellt, dass ein Schirmherr wirklich vonnöten war, weil es hat geregnet ohne Ende. Ne? Da kriegt das Wort Schirmherr eine ganz neue Bedeutung, findest du nicht?
Ja, aber sowas, ja.
Und gibt's die Käserei vom Anfang des Buches auch? Es klingt ja jetzt so, als sei,
also es
sei
gibt das bei uns, es gibt bei uns wunderbare Käsereien. Ne?
Aber die genau
aber
gibt
die
es so jetzt
gibt
nicht.
Gibt es nicht, weil wir die ja halb abgefackelt haben und dann. Das haben wir dann natürlich nicht gemacht.
Ne? Nee, also durch die Recherche merkt man, werden die Alltagssituationen auch sehr greifbar, sehr realistisch. Und ihr habt aber auch immer ganz viel Wortspielereien. Ihr habt immer eine Prise Humor bei ganz vielen Sachen davon. Und du hast eben schon gesagt, Lang und Finger und die
heimlichen
beiden
Hauptfiguren.
Ja, und aber auch die beiden Detektive sozusagen, die auch immer untereinander ganz trockenen Humor manchmal haben oder ganz trockene Kommentare. Wie geht das so? Im Ping-Pong zwischen euch beiden schreiben?
Das geht im Ping-Pong, genau. Im Dialog funktioniert das. Und wir lachen uns am Mama selber kaputt. Ja. Also das klingt jetzt komisch,
also,
aber das ist doch.
Wenn man uns da sitzen sieht, wir sind dann in einem Zimmer. Einer von uns hat dann den Computer auf den Füßen, um zu schreiben, ne? auf den Knien, um zu schreiben. Und wir sitzen da bequem, haben was zu trinken und zu essen und dann fantasieren wir los und schreiben los und wir formulieren wirklich jeden Satz auch gemeinsam. Ne? Mhm. Und wenn man uns dann da sitzen sehen würde, ich glaube, niemand würde sagen, oh, das ist aber harte Arbeit, was die da haben, weil wir haben Freude, wir haben Spaß, wir freuen uns ja auch darauf. Heute nehmen wir uns die Zeit und versinken ganz in der Welt der Nordseedetektive. Das ist was unheimlich Schönes.
Und es entsteht so eine Dynamik zwischen uns und dadurch entstehen auch Witze. Also dadurch entsteht auch eine positive Energie oder auch Spannung. Ja. Und es entsteht dann wirklich in dieser Situation, in dieser Schreibsituation. Ja. Das macht, ist toll, weil wir fühlen das alles mit. Ja. Und das spiegelt sich in den Texten halt auch
Es gibt
wieder,
auch ne? nicht sowas, wer entscheidet am Ende, wie das wird oder so. Weil wir sitzen ja nicht da und zanken uns an oder was, sondern das gibt so magische Momente, da weiß man einfach, ja, das ist es.
Aber gibt's nicht so Auseinandersetzungen, wo er sagt, nee, das ist doch viel realistischer, wenn das so und so ist und die andere sagt so.
Ja,
und
aber das ist das Suchen nach dem Besten.
Auf jeden Fall, aber immer im Sinne des Textes oder der Figuren. Also es geht eigentlich selten darum, wer setzt seinen Kopf durch, sein Ego, ne? Gibt's ja auch sowas, aber das haben wir nicht, weil wir beide eigentlich daran interessiert sind, dass es für die Geschichte stimmig ist und für die Figuren. Ja. Und da setzt man sich dann schon auseinander. Ich sag zum Beispiel, pass auf, das ist vielleicht stimmiger so und so. Ja. Die würde jetzt nicht so reagieren, sondern eher so. Also so diese Diskussion finden.
Und man kann sich ja dann das locker, weil wir zu zweit sind, ausprobieren, weißt du? Dann macht man den Dialog einmal so, dann machst du ihn so und dann ist es ganz deutlich, was am besten funktioniert und am schönsten ist.
Ja.
Und wer überarbeitet dann? Der an der ersten Variante den Rechner nicht auf dem Schoß hat? Oder
das wir entscheiden schon richtig gemeinsam, wie das aussieht. Dann lesen wir uns das gegenseitig vor und dann suchen wir nochmal ein besseres Wort. Und wenn wir, Mensch, wir haben uns ja eine Wiederholung. Wenn man, weißt du, wenn man sich das vorliest, verändert sich nochmal alles. Wenn man an einer Seite schreibt, dann kann es ja sein, dass viele Stunden zwischen dem Anfang und den letzten Sätzen sind. Wenn man sich das vorliest, dauert das aber nur Minuten. Dann spürst du ja viel schneller wo eine Wiederholung ist oder wo es nicht stimmig ist. Das laute Vorlesen des Textes, das nutzt uns, glaube ich, enorm.
Das machen wir jedes Mal. Bevor wir einsteigen, lesen wir in der Regel das letzte Kapitel immer komplett vor und dann sind wir auch wieder drin. Ne?
Und beim Schreiben, wir lesen uns das immer wieder gegenseitig vor und dann feilt man und macht es noch besser, noch prägnanter oder so. Und das ist ein Spaß.
Dann hat eigentlich das Lektorat am Ende gar nichts mehr zu tun.
Doch.
Ja, die müssen natürlich auch genau gucken. Die müssen auch genau gucken und lesen natürlich. Ja. Aber wir haben den Vorteil, dass wir ausprobieren können. Wir sind ja unheimlich viel auf Lesungen. Ja. Und wenn wir dann denken, ja, ist das richtig oder ist das richtig? Oder das Lektorat meint was anderes, zum Beispiel, das verstehen Kinder nicht oder so ein Satz fällt.
Ja.
Dann sitzt du da und hast vor dir 90 Drittklässler und liest das vor. Wenn der Gag nicht funktioniert, glaub mir, das merkst du. Wenn der aber funktioniert, das merkst du auch. Und dann ist das eine klare Entscheidung, die letztendlich das Publikum fällt.
Also oder auch jetzt, also das ist halt einfach in den Live-Veranstaltungen, dann kriegt man natürlich auch die Resonanz der Kinder mit. Und das ist schon schön auch zu erleben, ne? Und man merkt ja dann auch, wie es bei den Kindern ankommt. Wir hatten jetzt vor zwei Tagen hatte ich eine Lesung hier auf Borkum.
Ja.
Das waren über 250 Kinder und Erwachsene und es ist so toll gewesen. Also die, wenn das nicht ankommen würde, in Anführungszeichen, dann hätten die ja gar nicht zugehört oder ihren Spaß dabei. Oder
guck mal,
und das kann man mit dem Lektorat dann schon auch diskutieren und die nehmen das auch an. Oder
Urlauberinnen kommen mit ihren Kindern und sitzen da und hören bei schönstem Wetter draußen Bettina zu, wie sie vorliest aus dem neuen Buch. Ich sitz im Publikum, ich bin nicht mit auf der Bühne, sitz im Publikum und hör zu. Nicht? Und dann singt Bettina auch noch den Song Wir sind die Nordseedetektive, der ist ja auch auf den CDs drauf und so. Und dann merkst du so was ganz Tolles, wie es kommen zu der Veranstaltung, obwohl es eine Kinderveranstaltung ist, im Grunde zwei Drittel Erwachsene. Weißt du, Mama, Papa, Kind. Ne? Oma, Opa, ein Kind oder so. Manchmal zwei Kinder. So. Und dann merkst du, die Kinder hat Bettina augenblicklich, während sie das macht. Und einige Erwachsene brauchen einen Moment, weil sie das Kind in sich nicht so präsent haben. Und im Laufe der Veranstaltung beobachte ich dann diesen Kippmoment. Das ist wunderbar. Mhm. Wenn plötzlich der Erwachsene ein Kindergesicht kriegt, sich wieder freier fühlt als vorher, mitsingt, mitlacht und
dann gehen die raus und manchmal gehe ich sogar auf Leute zu, habe ich vor 2 Tagen auch gemacht. Und sie sehen jetzt 10 Jahre jünger aus als vorher. Das müssen sie erstmal mit Kosmetik hinkriegen, weil das Kind in ihnen den Spaß hatte. Und wir sehen das auch bei den Erwachsenenveranstaltungen. Wir haben ja hier auch eine Veranstaltung, wir nennen das literarisch-musikalischer Krimi-Abend, für die erwachsenen Krimi-Fans gemacht. Und der Buchhändler, der den Büchertisch macht an dem Tag, der verkauft mindestens so viele Nordseedetektive wie Ostfriesen-Krimis. Und beim Signieren der Bücher merkst du dann, die einen lassen das für ihre Kinder signieren und die anderen lassen den Ostfriesen-Krimi signieren für Simone und dann lassen sie die Kinderbücher auch für Simone signieren. Und dann sagst du, heißt ihre Tochter auch Simone? Nein, die sind für mich, ich sammel die. Das ist ja wunderbar. Und dann, die haben da ihre Freude dran. Weil viele Erwachsene waren ja früher selber mal Kind.
Ja, vergisst man manchmal. Das heißt aber, ihr lest nicht zusammen, sondern es macht einer.
Teils. Also das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Ne? Manchmal buchen sie einen gemeinsam, manchmal buchen sie nur einen. Also in der Regel mache ich das alleine. Ne? Manchmal in Emden machen wir es gemeinsam.
Ja, und in Schulklassen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, werden wir auch wieder durch die Schweiz reisen.
Ja, da bin ich alleine. Ne?
Dann ist Bettina alleine in einer Schulklasse und ich bin alleine in einer anderen Schulklasse.
Ach so.
Und manchmal machen wir auch Veranstaltungen gemeinsam. Dann
kommt auf den Veranstalter auch.
Ja, das kommt so drauf an. Ne?
Jetzt in Emden machen wir es zusammen.
In Emden zum Beispiel im November, wenn wir in Emden sein, in der großen Festspielhalle, das ist Platz für viele 100 Leute. Und dann werden wir gemeinsam lesen. Manchmal machen wir es dann so, dass einer den auktorialen Erzähler liest und der andere die Dialoge. Oder so, wir teilen das dann so ein bisschen auf, dass das so szenisch ein bisschen lebendiger wird.
Auf wie viele Veranstaltungen kommt ihr so im Jahr? Das klang ganz jetzt, als würdet ihr sehr, sehr viele machen.
Oh ja. Jetzt Kinder oder Erwachsene oder beides?
Beides. Also die Zeit, die man auch für Erwachsene liest, kann man jetzt weder zum Schreiben noch zum Kinderbuch vorlesen nutzen. Also von daher ist es ja egal, was man liest, man ist unterwegs.
Ja, das stimmt.
Aber ich schätze, 200 sind es bestimmt.
Bestimmt.
Aber weißt du,
manchmal dann auch 3 am Tag, oder?
Ja, klar, in den Schulen 3 am Tag.
In den Schulen 3 am Tag, ja.
Ihr habt ja jetzt erzählt, dass ihr auch Bücher aus fantastischen Sprachen habt, bei denen ihr nicht mal wisst, was da wirklich auf dem Umschlag draufsteht, ob da nicht das Wolf ein Wolf ist oder das Ö irgendwie auch verschwunden ist. Man weiß es nicht. Ja. Aber es ist ja manchmal auch, glaube ich, auch, wenn ihr erzählt, ihr lest in der Schweiz, da ist die Nordsee auch weit weg.
Ja.
Wie ist denn da so die Reaktion der Kinder? Also die sind ja, ob jetzt ein chinesisches Kind oder ein Schweizer, ich will jetzt nicht in einen Topf werfen, aber wer noch nie an der Nordsee war und diese Gezeiten nicht kennt, denen ist es erstmal schwer nachvollziehbar, dass das Meer plötzlich weg ist, wenn man morgens an den Strand geht.
Das muss man denen auch wirklich erklären. Also Ebbe und Flut verstehen vielleicht ostfriesische Kinder ganz gut, ne, so die hier so, aber in der Schweiz muss man das richtig erklären, aber auch da wissen oft die Kinder, was das ist. Und ansonsten den Deich muss man sowieso meistens erklären. Also was ist ein Deich, ne? Also nicht der Teich mit Tö, sondern mit Dö. Und so. Und das sind so Sachen, die muss man eben dann mit den Kindern erstmal so ein bisschen erarbeiten. Und dann finden es aber spannend, weil sie eben hauptsächlich, ja, sie haben ja nicht nur Berge, aber viele Berge und finden das dann eigentlich aufregend, ne? So mit der Nordsee und mit Ebbe und Flut, das finde ich spannend. Das kommt sehr gut an.
Ja, Rührei mit Krabben zum Frühstück ist, glaube ich, auch in der Schweiz eher unbekannter.
Ist
nicht so ein Ding, aber das finden sie natürlich auch klasse, ne? Wenn dann sowas Unbekanntes kommt. Ja. Ne? Und ich erinnere mich gerade an eine Luzerner Schulklasse und dann habe ich gesagt vorher, bevor ich euch die Geschichte vorlese, muss ich euch vielleicht erklären, was ein Deich ist. Oder wer weiß das schon? Da zeigt ein kleines Mädchen auf und sagt, aber Herr Wolf, das haben wir doch hier auch. Und dann habe ich gedacht, oh, wie kann das denn sein? Mhm. Ja, im Stadtgarten. Sie meinte einen Teich, den hat sie tatsächlich.
Ein Teich. Genau, den Teich, das Gewässer.
Aber es war so schön, dieses strahlende Gesicht. Aber Herr Wolf, das haben wir hier doch auch.
Ganz süß, ja.
Ja. Ihr arbeitet ja, ich sage jetzt mal fast auf Langstrecke. Also 12 Bände gibt es jetzt schon von den Nordseedetektiven. Und ich glaube, bei deiner Kommissarin Ann-Kathrin Klaasen sind es auch schon 18 oder 19 18, Fälle.
18, ja, ja.
18. Also ja. Das ist schon Langstrecke. Und ist es dann so, dass ihr bestimmte Sachen euch auch bisschen schon vorher jeweils überlegt, wenn jetzt zum Beispiel bei den Nordseedetektiven, wenn ihr dann möglicherweise denkt, ah, das ist eine schöne Szene, aber die können wir nochmal irgendwann bringen oder
ja,
ach, jetzt könnte ja das und das und das passieren, aber
Fall, ja. Oder das
reicht schon für 3 Bände, genau, da müssen wir aufteilen. Richtig.
Manchmal generiert eben so ein kreativer Prozess eben auch so viele Ideen, die kriegt man gar nicht unter. Das heißt, wir haben extra Ordner und sammeln dann und denken, oh, das würde jetzt zu viel Raum einnehmen, da entwickelt sich jetzt eine Figur zum Beispiel, eine neue, die bauen wir dann, da entstehen dann Ideen für den nächsten Band. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist natürlich schön. Wir haben da so einen Ordner dann und das ist eigentlich besser als umgekehrt, wenn man gar keine Ideen mehr hat. Ja.
Wir erlauben uns auch manchmal den kleinen Spaß, eine Figur aus den Ostfriesen-Krimis zu übernehmen und die auftauchen zu lassen bei den Nordseedetektiven. Weißt du, und die erwachsenen Leser finden das dann toll oder die Kinder, Mama und Papa lesen die Ostfriesen-Krimis, das Kind liest die Nordseedetektive und hat plötzlich mit der gleichen Figur zu tun. Und das ist doch auch witzig.
Ja, oder mit Lang und Finger, ne? Ja. Die waren ja, die sind erst, die Lang und Finger haben sich wirklich zu sehr beliebten Figuren entwickelt. Das war nicht geplant, dass die nochmal auftauchen. Also wir haben eigentlich uns für die Reihe so überlegt, dass immer wieder neue Antagonisten auftauchen und das nicht wiederkehrt. Das ist bei Lang und Finger anders, weil wir Post bekommen hatten von den Kindern. Die tauchen ab dem 3. Band auf und im 4. Band eben nicht. Das sind dann andere Täter unterwegs, andere Verbrecher. Und plötzlich kriegen wir Post. Was ist mit Lang und Finger? Ja. Wir finden die so toll. Die sind auch so lustig und so vertrottelt und überhaupt.
Das
und
seitdem,
genau. Und die Kinder sind ja sympathisch, trottelig. Und sie sind ja auch jetzt nicht so hochgefährlich, dass man furchtbar Angst kriegen muss. Also es wird schon immer wieder mal brenzlig für Irma und Lukas. Aber in der Regel, sind sie in den Ticken schlauer und die Kinder lieben die beiden Figuren und seitdem tauchen die immer wieder auf und seien es nur so eine Randfigur mal, sie sind dann gar nicht so wirklich die Täter, ne?
Oder bei den, das ist der Riesenvorteil der Veranstaltungen, die wir machen. Wenn du vor so eine Schulklasse trittst und es sind ja dann so viele Bücher, die erschienen sind, ne, und dann legen wir die auf den Tisch und dann kommt als erstes von denen, lesen Sie was vor mit Lang und Finger, weil sie die einfach toll finden. Ja, ne? Und dann sagt man, ja, und bald wird der nächste Band erscheinen, der heißt so und so. Ist das mit Lang und Finger?
Sind die auch wieder dabei?
Dann merkst du natürlich jetzt die Kinder, die einfach gern haben und dann übernimmt man das. Also wir geben dann schon auch den Leserinnen und Lesern das, was sie sich, glaube ich, wünschen.
Aber geplant war das mal nicht.
Nein, überhaupt nicht. Das hat sich so.
Das entsteht ergeben. Dann durch die Reihe, durch das, was eben dann passiert, wo man kann erstmal nicht drüber nachdenken.
Hat eine gewisse Eigendynamik, wie sich das entwickelt.
Ja, und man muss auch bei Lang und Finger sehen, dass es tut den Kindern sehr gut. Vor Gangstern, vor Einbrechern und sowas hat man ja eigentlich Angst. Und bei Lang und Finger ist es so, dass die Kinder denen immer intellektuell überlegen sind. Und durch das intellektuell Überlegene verlieren die anderen jede Bedrohung, weil die Kinder ja einfach klüger sind als die. Und das finden Kinder natürlich super.
Ja, im neuen Band kann man ja sogar sagen, sind ja Lang und Finger auch auf die Hilfe der Nordseedetektive angewiesen oder es wird ja, es ist ja fast eine Art Kuppelhaftigkeit in der, darf man so viel verraten, doch darf man schon.
Natürlich, ja, das sicher. Darf man,
er verrät ja trotzdem nicht, wer der Täter ist oder die Täterin. Nein.
Also es wird ja auch relativ klar, wer der Täter ist in dem Buch. Also das ist jetzt kein Fall. Das ist beim neuen Band anders. Da dürfen wir jetzt noch nicht so viel verraten. Also bei dem 13, an dem wir gerade arbeiten, ist das anders. Da weiß man nicht, wer der Täter ist. Und das sollen die Kinder mitraten. Das ist bei 12. Band nicht so. Also da weiß man es ja relativ früh. Und da bauen Das sieht man ja in der ersten Szene schon, dass Lange und Finger gar nicht die Täter sein können. Also das weiß man einfach. Ja,
also manchmal führen wir den Täter offen, aber manchmal auch nicht. Nur wir wollten nie so reine Whodunit-Geschichten schreiben, weil das ist immer so ein bisschen wie Kreuzworträtsel.
Ne? Auf Dauer dann auch ermüdend.
Ja, auf Dauer ermüdend, genau. Aber wenn du die Täter vorher kennst und sie vielleicht auch verstehst sogar, manchmal gar in ihrer Not oder Verrücktheit. Und dann erlebst du, was sie planen. Daraus kommt ja auch eine Spannung. Und wie durchkreuzen die Nordseedetektive den Plan? Und so. Ja, das macht man immer wieder neu und überlegt sich so, was ist am schönsten zu erzählen? Also für mich ist ein ganz wichtiger Gedanke, was würde ich selber am liebsten lesen?
Wie ist das so? Würde mich nochmal interessieren zum Schluss, Klaus-Peter, mit der Außenwahrnehmung. Du schreibst die Krimis, die immer von Null aus dem Stand raus auf Platz 1 der Bestsellerlisten kommen.
Und, ja, das soll auch ruhig so bleiben.
Ja, darf auch. und schreibst eben auch Kinderbücher. Und ich entsinne mich, dass, auch wenn es schon länger her ist, es gab mal in der Rezension diesen Satz, Klaus-Peter Wolf nicht zu verwechseln mit dem Kinderbuchautor Klaus-Peter Wolf. Also, dass man gar nicht glauben wollte, dass das derselbe ist und das so ein bisschen eigentlich abtat. Naja, das ist natürlich.
Das auch wunderbar. Das konnten sich viele gar nicht vorstellen, dass einer solche, auch wenn du so willst, harten Krimis schreibt. Ja. Und dann solche witzigen Kinderbücher. Und dann haben sie gedacht, es gäbe zwei Klaus-Peter Wolf. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Manchmal kommen auch, war in meinem Fall auch so, Verlage und sagen, pass mal auf, das geht jetzt nicht. Du kannst nicht auf der einen Seite hier der Thriller-Autor sein und auf der anderen Seite die Kinderbücher schreiben. Dann muss man dafür ein Pseudonym wählen oder so. Und einige Autoren machen das ja auch. Das war aber nie mein Ding. Ich wollte nie unter Pseudonym oder so. Nee, das finde ich nicht richtig. Ich will, das, was ich schreibe, soll auch unter meinem Namen erscheinen. Nun ist es leichter natürlich, wenn das mit Bettina zusammen erscheint. Da zum Beispiel ein Wunder, das illustriert das sehr. Gibt einen wunderschönen Brief. Das ist gar nicht wahr, es war ein direktes Gespräch. Da sagte eine junge Frau, Klaus-Peter, ich bin wirklich froh, dass du die Kinderbuchkrimis mit deiner Frau zusammenschreibst. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass nicht am Ende die Erzieherin nackt und zerhackt im Sandkasten liegt. Ja, ich verstehe so genau, was sie dachte. Ne? Und dann haben sie gesagt, ihr müsst keine Angst haben, Bettina, passt auf, dass ich keinen Scheiß baue. Bettina war 11 Jahre lang Erzieherin für schwer erziehbare kleine Jungs, die kommt damit gut klar.
Ja. Das ist sozusagen die Qualitätskontrolle.
Ja, das habe ich aber auch noch eine Frage, die mich interessiert, weil es sind ja auch noch, neben den Erwachsenenbüchern und den Kinderbüchern gibt es ja auch noch die Arbeiten fürs Fernsehen an Drehbüchern. Und das ist ja schon auch ein, hast du ja auch gesagt, du schreibst viel. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, mein Herz hängt besonders an? Oder ist alles gleichwertig und auch die Arbeit für diese drei unterschiedlichen Veröffentlichungsräume auch ähnlich?
Ich hab viele Drehbücher geschrieben. Und ich habe für meine Drehbücher und für meine Bücher auf drei Kontinenten Film- und Literaturpreise bekommen. Aber ich schreibe schon lange keine Drehbücher mehr. Bei der Verfilmung meiner Kriminalromane wollte zunächst das ZDF, dass ich auch die Drehbücher schreibe. Aber dann hätte ich mit was anderem aufhören müssen. Weil das geht von der Zeit her einfach gar nicht. Und nun ist Drehbuchschreiben natürlich auch ein Handwerk. Ja, also auch eine Kunst und ein Handwerk. Ja. Und die Dialoge sind ja schon in den Büchern. Und dann habe ich mich mit der Filmfirma darauf geeinigt, dass ich die Filmfirma bei der Verfilmung der Bücher berate. Und ich berate sie wirklich. Die Drehbuchautoren, ich lese die Drehbücher, ich diskutiere mit denen, mit der Regie, mit den Schauspielern. Das ist ein sehr schönes Arbeiten. Und bei den Filmen ist es so, zu Beginn hört man immer ein Summen. Das ist die Titelmelodie in den Filmen. Das ist das Summen von Bettina.
Okay. Müssen wir
und das auch nächste in jedem Mal Film tauchen wir beide auch als so als Cameo-Auftritt auf. In jedem Film sind wir einmal da und machen irgendwas.
Also das heißt, das Augenmerk, das Berufliche liegt eher auf dem Schreiben und nicht auf dem
Umschnitt. Ich
meine, das ist jetzt gemein, aber
natürlich
klar, wie es gemeint ist.
Liegt auf dem Schreiben von
dem Originaltexten, Romanen nicht dem
von,
Adaptieren
von Originaltexten, genau.
Als allerletzten Punkt müssen wir natürlich noch auf die Hörbücher mit deiner Tochter Maxi eingehen, weil da ist ja nochmal eine andere Form und da ist Familie sozusagen nochmal auch präsent.
Ja, also ich habe meine eigenen Sachen immer sehr gern selbst eingelesen. Die Kriminalromane lese ich auch alle selbst ein. Und dann haben Bettina und ich gemeinsam ein paar Bücher gemacht, die wir gemeinsam mit Maxi eingelesen haben. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und inzwischen ist es so, das schaffen wir natürlich nicht immer die ganze Zeit, sodass inzwischen sehr gute Hörbuchsprecher die Nordseedetektive einlesen. Und zu Beginn hört man immer Bettina singen, wir sind die Nordseedetektive, ein Lied, das sie komponiert hat. Aber ich lese die Ostfriesen-Krimis noch selbst ein. Da bin ich jedes Jahr gut 14 Tage, 3 Wochen im Studio, um 2 Romane einzulesen.
Das ist auch ordentlich Zeit, die da, ja.
Aber das ist gut, man lernt seine Figuren nochmal neu kennen. Weil man ihnen ja eine Stimme geben muss, im wahrsten Sinne.
Ja. Wo man auch manchmal merkt wahrscheinlich, dass vielleicht der ein oder andere Dialog, wenn man ihn denn dann nochmal so liest, vielleicht auch nochmal ein bisschen anders klingen muss.
Ist so, ist genauso wie du sagst, ja. Und das wird auch, das ist oft schon gesetzt, wenn ich im Studio bin. Und ich rufe jeden Tag meine Lektorin an und sage, du, hier den Satz, das lass uns doch nochmal ändern, lass uns das lieber so machen. Und dabei geht's aber immer um Dialoge. Dann merkst du auf einmal, da würde der noch ein Doch in den Satz hineintun. Ne? Das ist doch gar nicht so. Ne?
Einfach stimmiger so. Am Ende dann.
So, ja, und ich merke dann, dass ich das beim Vorlesen so vorgelesen habe, obwohl das gar nicht so im Text steht.
Also man automatisch den Satz vervollständigt, wie man ihn
ja,
sprechen würde
weil ich
in der
Figur bin und so als die Figur das gerade gestalte. Nicht? Und das lässt sich dann immer noch so, das ist nicht viel, da werden nicht Kapitel umgeschrieben, so nicht. Ne? Aber so einzeln, manchmal merkst du auch, so ein Wort mit 3 Buchstaben ist an der Stelle besser als 1 mit 6 oder 7. Und im Studio fällt dir das ein und dann machen wir es.
Ganz viele Buchstaben gibt es ja dann in Band 13. Wir haben ja jetzt gehört, der ist schon in der Mache.
Ja.
Aber ist jetzt gerade erst Band 12 erschienen.
Wir sind fleißig an Band 13.
Aha.
Ja.
Aber wir sind schon mitten im Kreieren. Ja. Muss ja auch gezeichnet werden. Das Ganze muss lektoriert werden. Also das Lektorat ist schon auch wichtig für uns. Also wir haben auch immer wieder so einen Spiegel dann. Ne? Manchmal fallen Sachen auf beim Schreiben oder fallen uns eben Sachen nicht auf beim Schreiben, die dann dem Lektorat auffallen. Und das ist schon extrem wertvoll. Ne?
Also wir sind wahnsinnig gespannt auf den Band 13 dann schon. Und ja, wir danken euch, dass ihr uns Einblick in eure Arbeitsweisen gegeben habt, in die Charaktere, Figuren, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen aufzuschlauen.
Ja, genau. Sehr gerne.
Das war auch gar nicht so brandgefährlich.
Von der sonnigen Insel Borkum.
Dann euch noch ein schönes Wochenende wünschen wir.
Und vielen, vielen Dank nochmal.